mit geschlossenem Pseudonym von 0 auf Top 100 bei Amazon ohne einen Cent Marketing. Wie das geht, das erzählt uns Christina Lobeck heute. Sie hat eine cozy, wholesome Christmas Romance geschrieben und sehr strategisch geplant und gibt uns genaue Einblicke, wie das funktioniert hat.
Wir haben über Titel, über Untertitel, Reihentitel, über Cover und Genres gesprochen. Und auch wenn ich mich immer ein bisschen sträube, für den Markt zu schreiben, habe ich doch auch sehr spitze Ohren bekommen. Also hört auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Ja, hier ist Folge 306 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Self-Publishing und im Verlag. Wir nehmen an diesem sonnigen Ostermontag auf. Wenn ihr das hört, ist Ostern natürlich schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und das hoffe ich auch von der lieben Vera Nentwich, die mir wie immer gegenüber sitzt. Und ich bin übrigens Tamara Leonhardt.
Ja, wenn ich jetzt mit dir reden kann, habe ich natürlich eine gute Zeit.
Oh.
Und ich habe auch noch Schokolade im Haus, also es kann nichts mehr schief gehen.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Nein, ich habe eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, habe ich sogar eine tierisch gute Zeit.
Ui.
Ja, wirklich. Also momentan bin ich echt im Flow. Also das ist der Hammer. Letztes Mal habe ich ja schon von Leipzig erzählt. Und wir hatten ja vor 2 Wochen, 3 Wochen jetzt, die Anna Kupka bei uns, die ich ja auch wirklich sehr begeistert fand. Und ich habe dann vor 8 Tagen mal so angefangen, so das, was sie gesagt hat, mal umzusetzen. Und habe den ersten Teil meiner Biederhagen-Reihe, Tote Models Nerven nur, für 99 Cent angeboten und parallel dazu dann Meta-Anzeigen aus Facebook, Instagram geschafft.
Mhm.
Und die Theorie von Anna ist ja, ne, wenn man den ersten Teil, dass die Leute ja dann dabei bleiben und die nächsten lesen. Und
ja.
Also es greifen erfreulich viele Menschen zu.
Mhm.
Und ich spüre gerade den deutlichen Effekt, dass tatsächlich die nächsten Teile gelesen werden.
Sehr schön.
Und ich habe, also habe ich das hier schon in der Runde erzählt habe, ich habe ja die E-Books so umgebaut, dass ich immer das erste Kapitel des Folgebands quasi ans Ende so als Leseprobe gesetzt habe.
Mhm.
Und das scheint sich gerade sehr auszuzahlen. Also meine Verkaufszahlen sind aktuell so hoch, wie ich sie noch nie hatte.
Wow.
In einem Monat, wo ich jetzt keinen neuen Titel ausgebracht habe. Darüber hinaus habe ich dann auch mal dieses Tool mir besorgt, das Anna so empfohlen hat, ihren Book Report.
Okay.
Hab dann auch festgestellt, der ist, wenn man unter $1,000 pro Monat von Amazon bekommt, ist er sogar dauerhaft kostenlos.
Okay.
Da ich bisher unter $1,000 bin und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich vermute fast, dass du das auch bist.
Ganz knapp.
Ne, ganz knapp. Ne, kann man das noch kostenlos nutzen? Also man kann sowieso 14 Tage testweise nutzen.
Ja. Yeah.
Und das wertet halt wirklich aus, wie viele Menschen jetzt vom ersten zum zweiten gehen und so. Und das,
ja, cool,
wertet auch aus, berechnet so ein abgekürzt EPR, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Also quasi so ein Preis, der dich, oder ein Wert, der ein Buchverkauf vom ersten Teil dir bringt. Ne? So,
mhm,
dass du quasi weißt, so viel ist mir das wert. Und damit kannst du natürlich dann auch so ein bisschen mit deinen Marketingkosten kalkulieren.
EPR. Estimated Price Return.
Ja, könnte hinhauen. Ne?
Keine Ahnung.
Ja, so irgendwie sowas. Und man kann auch da wirklich historische Daten, also die letzten Jahre und so, liest ja noch aus. Also schon ziemlich gut.
Ja, cool.
Und ich habe dann halt mal das letzte Jahr analysieren lassen und habe dann festgestellt, dass bei meiner Frau Appeldorn-Reihe tatsächlich 100% der Leute, die den ersten Teil lesen, lesen auch Teil 2 und Teil 3.
Wow, das ist ein Kompliment.
Das ist irre, ne? So. Bei Biene ist es, letztes Jahr gab es ja 8 Teile, da kommen noch so 66% beim letzten Teil an. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Ne?
Ja.
Aber das fand ich schon ziemlich krass.
Und, ja, absolut.
Und ja, also von daher sage ich ja, bin ich jetzt gerade, ich gucke ja morgens und teilweise auch tagsüber dann so auf diese Zahlen und ich bin jedes Mal völlig perplex, ne, wie die gerade abgehen. Ich habe dann jetzt am Donnerstag oder so habe ich dann bei Frau Appeldorn das auch gestartet mit den 99 Cent und die Anzeige geschaltet und da fängt es jetzt auch gerade an. Ja, also das ist mega, ne? Und ich hatte ja auch das Vergnügen, die liebe Anna jetzt am Samstag hier in Düsseldorf treffen zu können.
Mhm.
Haben uns nett unterhalten und so. Hat mich natürlich nochmal sehr bestärkt. Sie meinte, wenn ich die erste Million voll habe, sollte ich sie zum Essen einladen. Ich habe gesagt, ich würde es auch schon bei 100.000 tun. Also. Ja, und ja, also das Einzige, was überhaupt nicht läuft, das sind diese Amazon-Ads. Ne?
Okay.
Also da verbrenne ich ein Geld gerade.
Hm.
Ich habe das ja jetzt seit Anfang des Jahres lasse ich das ja von der Helen Schmidt da machen. Und wir haben jetzt auch schon hin und her gemailt. Ich weiß auch nicht so recht, was da passiert. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt da nicht die große Wende hinkriegen, dass ich das stoppen werde.
Mhm.
Und jetzt erstmal gucken, wie das andere ohne diese Amazon-Ads läuft.
Mhm.
Ja, und das alles motiviert mich natürlich total. Ich bin super im Schreibflow, ne? Auch wenn natürlich jetzt so mit neuer Krimi-Reihe das am Anfang noch ein bisschen, ja, schwieriger ist das falsche Wort, einfach noch intensiver ist, weil die ganzen Figuren noch nicht so sitzen wie jetzt bei einer Reihe, wo ich schon ein paar Teile geschrieben habe. Also da ist noch vieles so im Entwickeln und wie es sich so ergibt. Aber es fühlt sich gerade mega gut an und bin gerade total begeistert von dem Ensemble, von der Geschichte. Ja, also um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, mir geht's gerade unfassbar gut.
Sehr schön, das freut mich zu hören. Und wer jetzt die ganze Zeit sich fragt, von welcher Folge Vera gesprochen hat, ich habe eben nachgeschaut, es ist die Folge 303 mit dem Titel Die Entscheidung vom Schreiben zu leben mit Anna Kupka. Da könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr genau wie Vera jetzt reich und berühmt werden wollt.
Ja, genau.
Ja, ich habe also eine ganz andere Entwicklung gemacht in der Woche tatsächlich.
Okay.
Du wolltest gerade was sagen?
Ja, ich wollte fragen jetzt, ich wollte nett sein und fragen, wie es dir geht. Aber
das ist sehr, sehr lieb. Und ein Stück weit bist du sogar dafür verantwortlich. Ich unterstelle mal, dass es keine Absicht war, aber ich glaube, du hast so ein bisschen meine Schreibflaute endgültig beendet.
Oh, beendet, Gott sei Dank. Ich habe
wieder auferweckt.
Ja.
Nee, ich meine jetzt die letzten, weiß gar nicht, ob ich Wochen sagen darf, aber die letzte Zeit lief es schon so weit, dass ich jeden Tag was geschrieben habe und auch meinen recht kleinen eingestellten Wordcount geschafft habe und dass es mich nicht genervt hat oder so. Aber es war jetzt nicht so diese Lust am Schreiben dabei, die ich sonst eigentlich schon habe und dieses tagsüber über die Geschichte nachdenken und irgendwie denken, oh ja, ich will weiterschreiben und so. Und tatsächlich ist das, also ich habe viel über Dinge nachgedacht und das wurde ausgelöst durch deinen Tipp, den Reihentitel der jetzt anstehenden Reihe eben auch auf das, was ich die ganze Zeit als Pilot bezeichnet habe, mit draufzusetzen. Also ich hatte ja schon vorher mir überlegt, eben jetzt so in Amazon das schon irgendwie als zusammengehörig zu kennzeichnen. Aber für mich war halt im Kopf die ganze Zeit Rock in Peace ein alleinstehendes Buch und danach baut dann eine Reihe, die enger zusammengehört, auf diesen Figuren auf. Und dein Tipp, eben diesen Reihentitel damit zu integrieren, hat mich nochmal ins Nachdenken gebracht, ob es denn wirklich so sein muss oder ob ich das nicht doch wirklich als Gesamtreihe aufbauen kann, wo Rock in Peace wirklich Band 1 dann ist. Und habe dann nochmal so ein bisschen über die Gesamtstruktur nachgedacht und auch über ja die inhaltlichen Zusammenhänge und wie es dann nach dem Buch, an dem ich jetzt schreibe, weitergehen kann und so. Und das hat irgendwie ganz viele Folgegedanken ausgelöst, weil irgendwie fand ich dann den Gedanken tatsächlich auch gut, das so umzustrukturieren. Und das brachte mich dann wieder darauf, Rock in Peace hat ja diese Zwischenkapitel, sag ich mal, also diese Tagebucheinträge und diese Online-Artikel dazwischen, was auch von den Leuten, die es gelesen haben, immer sehr gelobt wurde, dass die das so toll fanden. Und das hatte ich jetzt eigentlich für das nächste Buch nicht vorgesehen, weil es ja eben auch in meinem Kopf was Eigenes war und dachte halt, gut, wenn ich das wirklich als Reihe integriere, dann muss ich das in irgendeiner Form auch wieder aufgreifen. Wollte es jetzt aber auch nicht eins zu eins kopieren. Also gerade die Tagebucheinträge hätten jetzt auch nicht so gepasst, glaube ich. Und ja, wollte jetzt auch nicht einfach meine eigene Idee nochmal kopieren und habe mir dann eben überlegt, was könnte ich machen, was die Grundidee von so Zwischenkapiteln aufgreift, aber besser zur Geschichte passt. Und da ist mir was eingefallen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das habe ich jetzt schon eingepflegt in den Teil, den ich schon geschrieben habe. Und das gefällt mir wirklich gut. Und darüber bin ich dann auch nochmal so in Recherchethemen gekommen und habe mich nochmal mit der Grundthematik des Buches befasst und bin da auf einige Informationen und Sachen gestoßen, die auch wieder so Ideen ausgelöst haben. Und dann wurde mir auch bewusst, es war halt die ganze Zeit beim Schreiben so, naja, ich habe den Plot, ich muss es jetzt halt aufschreiben. Und es war so ein Abarbeiten von Pflichten. Und jetzt durch diese Recherche, in der ich dann auch nochmal war, bin ich eben nochmal näher an dieses Thema rangekommen. Und ich glaube, die Figur, die jetzt in dem Buch die Perspektivfigur ist, die ist, glaube ich, mit von allen Figuren, die ich je geschrieben habe, am nächsten an mir dran. Und ich habe die Vermutung, dass ich nicht so weit eintauchen wollte, weil es mir zu nahe kam. Und jetzt, wo ich das so zulasse, merke ich, wie dieses Feuer jetzt wieder da ist, wie diese Lust am Schreiben wieder da ist. Und da ist mir halt auch nochmal sehr bewusst geworden, dass ich eben gar nicht so extrinsisch motiviert bin, so von wegen, je mehr Bücher ich verkaufe, desto mehr Lust habe ich zum Schreiben. Das mag bei mir beim Marketing funktionieren, dass ich dann irgendwie motiviert bin, mehr Marketing zu machen, aber beim Schreiben ist meine Motivation schon sehr, sehr intrinsisch, dass ich was ausdrücken will, dass ich irgendwie was Kreatives erschaffen will und irgendwie mich mit einem Thema beschäftigen will. Und das ist jetzt alles mir nochmal bewusster geworden und bin ich nochmal mehr drin. Und jetzt habe ich wirklich so dieses Feuer wiedergefunden, was ich eigentlich vom Schreiben kenne. Und das tut mir gerade sehr, sehr gut. Und ich würde gerade gerne eigentlich am liebsten den ganzen Tag da dran sitzen. Und das fühlt sich sehr, sehr schön an.
Ja, sehr schön. Mit Feuer, wow. Ja, also ich muss gestehen, ich habe dann auch nach meinen Erfahrungen auch nochmal daran gedacht. Und jetzt gerade aus den aktuellen anfänglichen Marketing-Erfahrung, auch das spricht ja für ein Reihenkonzept. Mhm. Ne, dass du wirklich auch die Verbindung schaffen kannst und das Leser und Leserinnen weiterlesen.
Ja.
Ne? Also von daher, da habe ich nämlich auch nochmal dran gedacht und das wollte ich dir auch nochmal gesagt haben, dass das sehr dafür spricht, das als ersten Teil der Reihe zu machen.
Ja.
Ja, freut mich sehr und dann ja, schauen wir mal, wohin uns das jeweils führt, ne? Und das mit dem Feuer dann so geht. Ne? Ja. Ja, wir haben ja heute nämlich einen Gast, der das sehr erfolgreich gemacht hat. Der ist völlig so aus dem Stand von 0 auf Top 100 bei Amazon gebracht hat. Und das wollen wir uns ja jetzt mal erzählen lassen.
Jawohl.
Ja, nämlich heute jemand zu Gast, die wahrscheinlich alle Menschen, die je mit Self-Publishing und speziell mit dem Self-Publisher-Verband zu tun haben, kennen, weil sie schon seit vielen Jahren da die Geschäftsstelle führt und quasi das Herz des Verbandes ist. Die Rede ist von Christina Lohböck und dass sie auch eine total erfolgreiche Autorin ist, wissen manche gar nicht und dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Christina.
Hallo Vera, hallo Tamara.
Hallo, wie schön mal wieder mit dir eine Videokonferenz zu haben.
Ja, ne, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Aber der Grund ist heute ein erfreulicherer als sonst. Sonst war es ja immer Arbeit. Heute ist ja mal Vergnügen.
Ja, ja gut, wir schauen mal, wohin es uns führt. Ne?
Ja, mal schauen, ob es ein Vergnügen wird, ne, Vera?
Genau. Entschuldigung. Ja, jetzt müssen wir erstmal jetzt muss man den Hörern und Hörern da draußen erzählen. Du hast mir erzählt, du hast ein Weihnachtsromance geschrieben. Du hast da so einen tollen Titel, Cozy, was, Christmas Romance geschrieben. Und der ist quasi von 0 in die Top 100 bei Amazon gerutscht. Gebe ich das so richtig wieder und erzähl mal genau, was das jetzt ist.
Ja, genau. Also im Grunde hast du es jetzt super zusammengefasst, ne? Also ich habe Cozy Christmas Romance, ist das Subgenre, so wie sich's nennt. Und da habe ich im letzten September den ersten Teil rausgebracht und dann noch drei weitere, also drei Folgeteile. Es ist eine Reihe, ne? Und hat also jetzt 4 Bände. Und ja, also ich bin an das Ganze rangegangen, so ein bisschen als Experiment für mich selber, weil ich mal gucken wollte, wie weit man es bringt, wenn man gar kein Marketing macht. Also nichts in Marketing investiert, mit einem neuen Pseudonym, das keiner kennt, sich einfach aber im Markt so positioniert, dass man sagen kann, ja, ich habe vorher meine Hausaufgaben gemacht, habe meine Recherche betrieben, ich habe Zielgruppe analysiert etc. pp. Und dann wollte ich einfach mal schauen, wie weit kannst du denn da bei Amazon überhaupt kommen. Und das habe ich tatsächlich 2 Jahre lang gemacht. Also diese Reihe, ne, die ist 2 Jahre lang in Vorbereitung gewesen, kann man sagen. Also es ist jetzt nicht von heute auf morgen, sodass ich total überrascht war und dann ging das alles flott von selbst, sondern da steckte schon ein bisschen Arbeit dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt auch sage, ich hatte kein Budget, im Sinn von, ich hatte keine, oder ich wollte da nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen für dieses Experiment, aber ich habe zeitlich sehr viel investiert. Und ja, und dann ist es aufgegangen. Also dann hat es tatsächlich funktioniert und war dann, also der erste Teil oder der erste Band, muss man ja bei einer Reihe eigentlich korrekterweise sagen, war dann über einen Monat in den Top 100 drin, also in den Amazon Top 100. Und der zweite Band gar nicht, interessanterweise. Der dritte dann wieder ein paar Tage und der vierte war dann nochmal 2 Wochen drin. Also in dem Fall, ich will jetzt nicht sagen, ich hab den Stein der Weisen gefunden oder sonst irgendwas, aber so ein Sandkörnchen habe ich auch nicht gefunden, aber ich habe halt einfach mal alles das umgesetzt, was man ohnehin die ganze Zeit hört. Ne? Also man hört ja immer, es sagen ja immer alle Leute, wenn du eine Reihe planst, du musst den Rapid Release machen bei Amazon. Also gerade bei Amazon ist das wichtig. Ne? Du darfst dann nicht so lange die Leute auf den zweiten Band warten lassen, sonst da geht ja zu viel Momentum verloren. Genauso wie den Newsletter ab Tag 1 aufbauen, genauso wie die Preisstrategie genau planen, genauso wie die Zielgruppe genauestens analysieren vorher. Und eben dieses Right to Market, das ja ein bisschen verpönt manchmal ist, weil alle immer glauben, das wird die Kreativität so massiv einschränken, was ich aber gar nicht so stark finde. Aber wenn du das mal alles anwendest, dann kannst du mit dem tatsächlich halt, ja, ist jetzt keine Alchemie oder sonst irgendwas, dann funktioniert das schon. Ich habe mir lustigerweise gestern nochmal eure Podcast-Episode mit dem Johannes Zumwinkel angehört.
Auf die wollte ich gerade zurückkommen, weil genau der hat das ja genauso auch in dem Buch, was wir damals besprochen haben, exakt, da gibt es diese Fragebögen für, dass man genau diese Analyse macht.
Genau.
Hast du das mit seinen Methoden gemacht, oder?
Ich habe das so ein bisschen, ich habe jetzt ehrlich gesagt das Buch nicht, aber ich habe die Podcast-Episode, ich weiß jetzt nicht, ob ich es damals gehört habe, es war so eine von den ersten von euch, die ich gehört habe. Und ich dachte immer, ja, also wenn das so funktioniert, ne, man müsste es halt einfach mal probieren. Und dann, ja, muss auch dazu sagen, ich hatte einen Testballon vor dieser Reihe unter noch einem anderen Pseudonym mit einer Autorenkollegin gemeinsam. Also da haben wir zu zweit geschrieben. Und da haben wir das halt alles zu zweit gemacht. Und das war auch eine Reihe, das waren 7 Teile. Die hat auch gut funktioniert. Die hat jetzt nicht so gut funktioniert wie diese Christmas Romance. Aber da hat man schon gemerkt, also wenn man einfach bestimmte Parameter richtig einstellt und Anführungszeichen, dann ist es nicht so, dass diese Bücher im Nirvana von Amazon verschwinden, sondern da kann man sich schon einen netten Nebenverdienst damit generieren. Ne? Also wir hatten es halt damals auch noch durch 2, dann musst du es teilen. Oh, ja, ne? Es ist halt Risiko, ist geteilt, aber auch auch das, was dann dabei rauskommt, ist geteilt. Aber da hatte ich schon mal so ein bisschen probiert, ne? Also auch mit Keyword-Recherche etc. pp.
Darf ich da mal reingrätschen? Weil da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen jetzt zurückgehen. Du hast gesagt, 2 Jahre lang hast du recherchiert. So. Da müssen wir jetzt die nächsten 2 Stunden müssen wir da jetzt eintauchen. weil das interessiert mich sehr brennend. So. Wie hast du angefangen? Wusstest du am Anfang, ich mache Christmas oder war das ganz frei? Wie bist du vorgegangen?
Nee, ich wusste am Anfang, ich schreibe Romance. Also das wusste ich. Ne? Aber Romance ist ja ein sehr breites Feld. Also da fällt ja vieles rein. Ist genauso wie bei dir bei Krimi. Da ist ja auch erstmal Suspense. Also das ist ja ein großer Markt erstmal, ein großer Anteil. Und zweitens halt, dann gliedert sich das halt nochmal auf in Subgenre und Sub-Subgenre und was weiß ich, da kannst
du
mehrere Metaebenen
gehen. Also da ist ja schon die nächste Frage. Wir haben uns ja in Leipzig kurz getroffen, da hast du mir ja, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, noch ganz wirre Subgenres genannt, die ich noch nie gehört habe. Wo findet man diese ganzen Subgenres? Gibt es da irgendwo eine Liste?
Naja, ich meine, es gibt natürlich die Kategorien auf Amazon.
Ja, gut.
Also das sind ja an sich schon mal Subgenre.
Weil die sind total ganz komisch. Ich habe bis heute noch nicht begriffen, was ein Landhauskrimi ist.
Nicht?
Ja, ein Krimi, der in einem Landhaus spielt, hätte ich jetzt
mal. Ja, keine Ahnung. Weil meine Krimis werden immer Landhauskrimi eingeordnet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja.
Okay, ja, da hätte ich es vielleicht jetzt nicht so verortet, aber.
Ich denke jetzt so an diese englischen Cottages und sowas, wenn da irgendwie was passiert.
Ich weiß es auch nicht.
Wobei man ja immer auch ganz vorsichtig sein muss, weil die Amazon-Kategorien ja oft übersetzt sind aus dem Englischen. Und dann heißt es ja oft ganz was anderes. Also wenn auf Amazon Deutschland Ferienroman oder Ferienliebesroman.
Dann ist es eigentlich Feiertag.
Dann ist es eigentlich Holiday, übersetzt vom englischen Feiertag. Ne? Also im Englischen, wenn du es dann einstellst, also ich bin ja auch gerade dabei, dass ich das Ganze jetzt, ich möchte es auch auf dem US-Markt jetzt probieren, weil jetzt habe ich so Lunte gerochen. Oh. Dauert aber bestimmt nochmal 2 Jahre, bis ich es dann tatsächlich mache.
Das Thema haben wir nächste Woche.
Genau. Aber wenn du im Amazon-Dashboard tatsächlich mal die Sprache änderst, dann kriegst du auch die Kategorien, also die englischen oder die amerikanischen Kategorien raus bei der Auswahl. Und dann kannst du mal gucken, wo sich das überhaupt überschneidet und wo es da mehr Kategorien und Subgenres auch noch gibt. Aber du wolltest ja wissen, wo ich das her habe. Ne? Also jetzt nicht, ich meine, Amazon durchsuchen ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, es gibt da ein paar Tools, nenne ich es jetzt mal, wo du natürlich sehr tief in diese ganze Thematik eintauchen kannst. Und das eine ist, das ist der Publisher Rocket.
Ja, den habe ich auch.
Den kennst du, ne?
Ja,
also wo du eben die Kategorien von anderen Büchern auch auslesen kannst. Wahnsinnig praktisch. Und dann gibt es aber auch noch im englischsprachigen Feld, den, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, der das macht, aber Kalytics. Kalytics sagt euch auch was?
Nee.
Also Kalytics ist jetzt kein Tool in dem Sinn, aber da hat sich jemand hingesetzt, und mir fällt jetzt blöderweise der Name nicht ein, der die ganzen Kategorien, die es gibt auf dem englischsprachigen Markt, untersucht.
Ach, okay.
Und zwar untersucht auf, erstens, welche Kategorien gibt es überhaupt, und dann aber auch, der bringt Reports raus, jährlich meine ich, wo er dann genau untersucht, ab wann gehen diese Kategorien im Suchvolumen hoch. Was für ein Suchvolumen gibt es da überhaupt? Welche Cover in den Kategorien, das ist auch ein total spannendes Thema, wie sehen die Cover in den Kategorien aus, die den größten Marktanteil haben bei den Verkäufen? Wie sehen die
nur
Top 100 aus? Ne?
Guckt der da auf dem amerikanischen Markt, oder weil die Cover-Geschmäcker sind ja völlig unterschiedlich?
Genau, der macht das für den amerikanischen Markt, für den englischsprachigen Markt. Aber ich habe mich halt hingesetzt und habe mir das angeguckt und habe dann für mich in der Kategorien, die ich rein wollte, diese Daten halt auch gesammelt und geguckt. Und deswegen hat es so lange gedauert.
Das heißt, du hast jetzt hier bei Amazon dir monatlich oder was auch immer diese Kategorie angeguckt, hast geguckt, welche Bücher sind da vorne, welche Cover sind das, Screenshots gemacht oder was auch immer. Und dann,
tabellarisch erfasst in Excel und alles.
Oh, wow.
Und ist das so ein webbasiertes Tool oder?
Also das ist
jetzt gar, runterlädt oder?
Nee, das ist jetzt eben gar kein Tool, sondern der macht eben diese Reports für den englischsprachigen Markt.
Ach so.
Also der sammelt die Daten selbst. Die Daten kriegt man jetzt so nicht, aber man kriegt einen sehr detailliert. Ich glaube, der macht eben auch für Christmas Romance die Reports.
Mhm.
Und das ist dann so ein PDF im Umfang von, ich weiß jetzt nicht, 30 Seiten oder so.
Ja.
Dann gibt es auch immer noch ein Video von ihm dazu,
mhm,
wo er erklärt, ne?
Mhm. Ja.
Und die ganzen Hypothesen aufstellt und dann sagt, okay, man kann jetzt über die letzten 5 Jahre kann man jetzt diese und jene, hat sich das so und so entwickelt.
Mhm.
Also das, ja, und wenn man das halt ein bisschen nachbaut, wenn man dann schon weiß, wo man hin möchte und man baut das so ein bisschen nach, dann kriegt man schon eine Idee, was denn gut funktionieren könnte.
Mhm.
Ne?
Schickst du uns mal den Link, dann tue ich den in die Shownotes.
Den kann ich gern schicken, ja. Es ist aber ein Bezahlmodell.
Okay.
Also das kostet, also man kann sich entweder die Reports einzeln runterladen, je nachdem, welche Genre man halt bedient, wo man da gern näher eintauchen möchte. Oder es gibt auch so ein Abo-Modell, wo man dann tatsächlich alle Reports und auch immer die neuesten zugeschickt bekommt.
Da kann ja jeder für sich entscheiden. Aber wann war denn der Punkt, du hast gesagt, Romance wusstest du, wo war denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Christmas Romance?
Und warum?
Ja, also ich bin ja selber so ein kleines Christkind. Also ich bin ja auch um Weihnachten geboren. Das heißt, ich mag Weihnachten einfach total gerne. Ja?
Mhm.
Und auch wenn ich da jetzt ganz viele Sachen sage, von wegen, man muss sich am Markt orientieren und man muss das ein bisschen schreiben, was die Leser wollen, ne? Man sollte halt auch immer gucken, was liegt mir denn jetzt besonders.
Es muss irgendwie eine Schnittmenge geben, ne?
Ja. Genau, es muss eine Schnittmenge geben. Was für mich halt von vornherein klar war, war erstens Romance. Das zweite war, ich kann keinen Spice schreiben. Also da muss ich sehr tief ins Glas geguckt haben, dass ich das kann. Ist jetzt einfach etwas, das mir nicht unbedingt liegt. Das heißt, das war dann relativ klar, okay, es ist Romance und dann ist es schon mal Wholesome Romance, also diese Wohlfühl-Liebesgeschichte, wo es jetzt nicht weitergeht als, genau, also Tür zu und dann kann man sich's denken, aber man beschreibt es jetzt nicht im Detail. Und dann war halt irgendwie auch diese, ja, saisonale Titel finde ich immer dann spannend, wenn man merkt, diese Nische ist irgendwie noch underserved. Also da gibt es noch nicht so viel oder es gibt schon, aber halt nicht so viel, wie die Nachfrage ist.
Mhm.
Und da kam ich dann relativ schnell auf die Christmas Romance.
Mhm.
Also die ist auch im englischsprachigen Markt anscheinend eben laut Kalytics noch underserved. Also da gibt es noch nicht so viel, wie die Leute eigentlich lesen wollen. Und spannend halt auch für das Experiment, weil ich mir dachte, okay, ich weiß genau, wann das zünden muss, wann du das rausbringen musst, damit du da eine reelle Chance hast, irgendwo im Ranking hochzukommen oder einen gewissen Umsatz zu generieren. Und das erleichtert es dann halt auch, ne? Weil wenn ich jetzt generisch eine Liebesgeschichte schreibe, die ich weiß nicht, im Frühling genauso wie im Sommer spielen könnte oder vielleicht auch irgendwo dazwischen spielt, dann wird es halt schwierig, dann gebe ich das raus im Februar oder vielleicht dann erst im Juni. Und so weiß ich halt, Christmas Romance, das geht im Herbst los. Also da habe ich halt auch mich sehr stark umgehört und umgeschaut und habe halt gemerkt, okay, also später als Oktober darf das Ding auf keinen Fall rausgehen.
Ja,
also
klar.
Das braucht einen gewissen Vorlauf und man weiß ja auch, der Algorithmus muss erst lernen, mit dem neuen Titel umzugehen und wissen, wo er dich dann hintut und wem er dich dann ausspielt und so. Der hat ja auch eine Lernphase. Und das heißt, für mich war dann klar, okay, ich schreibe dann eine Reihe. Also für mich war auch klar von Anfang an, das ist nicht ein Standalone, mit dem ich das mal probiere, sondern bei einer Reihe, also es sind halt viele Vorteile, die so eine Reihe bietet. Ne? Mhm. Wenn der erste Teil nicht funktioniert, dann hast du mit dem zweiten noch immer die Chance, die Leser vom zweiten Teil auf den ersten Teil, dass die dann noch zurückspringen quasi. Ne?
Mhm.
Und deswegen war es halt für mich klar, also der erste Teil ist im September und der zweite Teil ist dann November und der dritte war im Dezember. Also so war dann eben auf jeden Fall mal.
Wir hatten das gerade im Vorgespräch, das Thema Reihen, weil ich jetzt gerade da auch so meine Erfahrungen mache und auch mit Book Report, ich weiß nicht, ob du den kennst, gesehen habe, wie hoch die Quote derer ist, die bei mir Teil 1 gelesen haben und dann auch Teil 2 und Teil 3 lesen.
Mhm.
Ja, und ich habe gerade Tamara davon, glaube ich, überzeugt, aus ihrem Buch dann doch eine Reihe zu machen. Wobei ich glaube, Tamara, ich sage nichts Falsches, so dass das Gefühl, etwas völlig danach zu schreiben, um es dem Amazon-Algorithmus recht zu machen, das würde dir nicht behagen, oder?
Das ist, glaube ich, genau das, was dieses ich habe keine Lust zu schreiben in mir auslöst.
Wobei ich ehrlich? Da schon der Christina recht gebe. Ich merke das ja auch gerade. Also ich meine, jetzt gerade auch jetzt bei der Konzept meiner kommenden Krimi-Reihe, natürlich sind da auch strategische Entscheidungen, spielen da eine Rolle. Aber es gibt eben schon auch eine Schnittmenge zwischen strategisch und macht mir Spaß. Ne?
Das bestreite ich nicht. Ich glaube, es ist, ich meine, ich will ja jetzt auch nicht irgendwas völlig Wirres schreiben und hoffen, dass eine Person sich wenigstens findet, die es mag. Also ich überlege mir dann ja schon auch, wie kann ein Cover als Reihe funktionieren und so. Ich glaube, die Frage ist immer ein bisschen, was ist jetzt die erste Prio, auch gerade beim Schreiben? Will ich wirklich irgendwas, was tief in mir drin ist, rauslassen oder schreibe ich auf ein Ziel hin? Und ich glaube, dass weder das eine noch das andere besser ist. Man muss nur gucken, wie man selbst tickt.
Ja, klar.
Ich glaube auch, dass das so eine, also das ist tatsächlich eine Grundsatzfrage, die sich, glaube ich, auch jeder unbedingt stellen sollte, bevor er anfängt zu schreiben. Mhm. Also was will ich mit dem Buch eigentlich erreichen? Ist es mir persönlich ein Anliegen, da eine Message auch zu vermitteln? Ich weiß nicht, mich selbst zu verwirklichen. Ne? Viele haben ja auch einfach nur den Wunsch, ich möchte mal ein Buch geschrieben haben.
Naja, klar.
Dann bitte mach das. Wenn ich mir aber von vornherein klar bin, ich möchte damit auch kommerziell einen gewissen Erfolg haben, dann muss ich mich halt schon ein bisschen nach dem Markt richten und gucken, was möchten denn die Leute. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht immer aus. Also es gibt halt auch...
Es ist mehr so eine Balance. Was ist stärker? Was ist an erster Stelle? Was wiegt ein bisschen höher?
Genau. Oder aber auch, wenn ich eine Geschichte habe, die ich unbedingt schreiben möchte, ich gehe jetzt einfach immer von Romance aus, weil das halt, da bin ich halt drin, ne? Wenn ich da jetzt eine Liebesgeschichte habe und ich denke mir, eine tolle Liebesgeschichte hat es noch nicht gegeben, aber ich merke dann halt, meine Liebesgeschichte würde jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in Russland spielen, keine Ahnung. Und ich merke aber gerade, na gut, aber nachgefragt ist das jetzt nicht so. Also russische Liebesgeschichten, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch nochmal irgendwann, aber momentan.
Vielleicht löst du gerade den Trend aus.
momentan stelle ich das Russische etwas, sehe ich was schwierig gerade.
Ja, Liebe unter Bedrängnis.
Oder lass irgendwie.
Ukrainisch könnte funktionieren.
Ja, ich wollte jetzt nicht in die Weltpolitik abtauchen, ehrlich. aber ich kann mir ja dann immer noch überlegen, gibt es nicht vielleicht ein anderes Land, wo die Leser eher drauf abfahren und wo es jetzt nicht so viel Unterschied macht, ob das da oder dort spielt. Und kann ich mich dann vielleicht zu dem Kompromiss überreden lassen, dass ich muss ja nicht gleich an der Nordsee sein, ne? Aber vielleicht dann Schweden, keine Ahnung. Oder Irland, glaube ich, ist auch noch immer ganz gut mit dabei. Also vielleicht habe ich auch Bezug zu dem Land, das wäre dann immer noch besser. Und dann kann ich mich da vielleicht auch in eine Nische setzen, die jetzt noch nicht so prominent ist in den Köpfen der Leute.
Jetzt muss ich ja sagen, jedes Jahr um Weihnachten rum, ne, denke ich, verdammt, du musst unbedingt mal einen Weihnachtsroman schreiben.
Da bist du da mal ein bisschen spät dran.
Ja, ja. Ne? So, wann hast du angefangen zu schreiben und wie war es im Sommer, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben?
Ich habe nicht im Sommer die Weihnachtsgeschichte. Nee, okay. Ich habe die zu Weihnachten geschrieben.
Aber das Weihnachten davor, also so lange vor.
Das Weihnachten davor, genau. Und ich habe es auch, und das ist, glaube ich, auch schon so ein Hebel gewesen. Ich hatte das ein Jahr in der Vorbestellung.
Wow.
Okay.
Also ich hatte das tatsächlich, sobald die Rohversion fertig war und ich das Cover hatte, habe ich das als Vorbestellung reingetan und habe mir gedacht, das war kurz nach Weihnachten, 24, und habe mir gedacht, gut, ich sammle jetzt einfach noch alles ab, was es an Lesern gibt, die XY-Keyword eingeben und dann auf meine Buchseite stolpern und das dann vorbestellen.
Ja.
Und das war für Band 1 waren es nicht viele. Das waren 60 Vorbestellungen, die der Band
schon mal
hatte.
Anfang.
Aber
habe ich nie.
Ja, gut, aber du musst halt sagen, das war ja gut 11 Monate so in etwa. Also nicht 11 Monate, war es nicht nur eine Vorbestellung. Es war von Dezember 24 bis September. Im September ist ja rausgekommen. Also so war gar nicht ein Jahr. Aber da habe ich halt alles noch so quasi abgegrast, auch im Sommer. Man würde es nicht denken, aber die Leute lesen auch im Sommer Weihnachtsromane oder Puppen. Und dann nehme ich das halt mit. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, also du nicht nur die Vorbestellung so früh wie möglich rein, sondern auch alles, was du da anlegen kannst schon. Die Reihe anlegen, wenn es eine Reihe wird. Also die Amazon, ne? Amazon kannst du ja angeben, das ist jetzt eine Reihe und dann auf jeden Fall auch die Reihe anlegen, damit man auch weiß, okay, das ist Teil 1 von etwas, das da noch kommt. Spannend, was wird es denn sein? Und dann auch die A-Plus-Inhalte. Sobald die A sind, sobald du die A sind hast, kannst du die A-Plus-Inhalte hinterlegen. Und es macht halt einen Unterschied, wenn jetzt ein Leser auf eine Amazon-Seite klickt für eine Vorbestellung, die noch relativ kahl ist, oder wenn da schon, also wenn du durch die A-Plus-Inhalte schon irgendwie eine Stimmung vermittelst, die der Leser dann im Buch kriegt einfach schon, oder haben soll.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Aber da würde ich mal kurz aus eigenem Interesse zwischenfragen. Das hast du jetzt im Vorgespräch nicht mitbekommen, aber ich bin eben gerade in der Planung, mein Buch, was jetzt seit letztem Jahr Juni draußen ist, eben ein bisschen umzubauen, dass es dann eben Band 1 der neuen Reihe ist. Und ich schreibe an Band 2, weiß aber nicht, ob ich das dieses Jahr noch zur Veröffentlichung bringe oder ob es eher Anfang nächsten Jahres wird. Und mein Kopf sagt mir, wenn ich da jetzt schreibe, also Reihentitel 1, dass das dann den Leuten, die es ja bis dahin trotzdem noch kaufen sollen, eigentlich signalisiert, ach so, das ist 1 und 2 ist noch gar nicht da, oder dann warte ich noch.
Ja, also es kommt drauf an. Teil 1 ist in sich abgeschlossen, ne? Das kann man auch alleine lesen, ohne dass man dann irgendwie noch einen Cliffhanger mit dran hätte.
Nee, das war ja nicht mal als Reihe gedacht ursprünglich.
Ja, aber da schreibt es so in den Klappentext rein.
Okay. Auf jeden Fall.
Also es machen auch ganz viele, ne? Also jeder Teil oder jeder Band der Reihe ist für sich unabhängig lesbar.
Absolut.
Das ist ein ganz wichtiger Satz, also den kann man schöner formulieren, aber das ist ein ganz wichtiger Satz, den die Leute auch, also da gucken die Leute auch drauf. Ne? Also und wenn der im Klappentext steht oder vielleicht auch noch in den A-Plus-Inhalten mit drinnen ist, wenn du es da irgendwo schön unterbringst, nicht jetzt so komisch formuliert, aber vielleicht irgendwie noch ein bisschen netter, ne? Das Geschichte 1 oder da geht es jetzt um Person XY, Figur 1, dann ist das auf jeden Fall ein guter Hinweis, den man da setzen kann. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wann du das rausbringst, setz es rein als Vorbestellung. Gib dir einen Puffer, wo du sagst, da schaffe ich das locker. Du kannst ja...
Das habe ich schon mal gemacht. Dann ist mein Papa gestorben und dann habe ich es nicht geschafft und dann wurde ich gesperrt von Amazon.
Ja, du musst ja rechtzeitig das Datum verschieben. Du kannst sie ja verschieben.
Mach's wirklich mit so viel, bei uns sagt man Spazi, mit so viel Puffer, dass du gut hinkommst.
Okay.
Also, und wenn das erst in anderthalb Jahren ist, also ich weiß jetzt nicht, ob Amazon da irgendwo eine Grenze setzt, möglich wäre es. Aber mir wäre sie jetzt noch nicht untergekommen. Aber setz auf jeden Fall rein.
Mhm. Also dein Tipp wäre jetzt schon das Cover machen für Teil 2. Und dann auch da wo der Reihentitel, das ist ja dann im Prinzip der Untertitel, auch eine 1 dazu setzen oder nur den Reihentitel?
Nein, das muss ja bei
das macht
wenn
Amazon.
Genau, wenn du das Buch in KDP eingibst, dann kannst du ja angeben, gehört zur Reihe.
Ja, das habe ich schon gesehen, aber halt noch nie bespielt.
Ja, genau. Du musst halt die Reihe anlegen, die nennst du halt irgendwie. Mhm. Und dann fragt er, ist das Band 1 der Reihe? Und dann zeigt er das automatisch an. Und das braucht im Untertitel, nein, da gehört das nicht rein. Das macht Amazon von alleine.
Den Untertitel, das ist auch so ein unterschätztes Keyword-Ding.
Das habe ich auch gelernt,
also, Im Untertitel sollst du halt wirklich nur Dinge angeben, die sonst nirgends vorkommen oder vor allem halt wieder auf Keyword setzen. Also weil Titel und Untertitel sind die ersten, die wichtigsten Positionen, wo du Keywords unterbringen kannst, abseits von diesen 7 Keywords, die du im Backend eingeben kannst bei den Büchern.
Da ringt es jetzt schon wieder in mir zwischen, finde ich total logisch, leuchtet mir mega ein. Und ich möchte doch aber einen Titel haben, der irgendwie was aussagt. Aber dann ist, also die kleine Problemlösungstamara in meinem Kopf hat dann gesagt, dann schreib doch ein Titel, bla bla bla, Musikdrama. Dann habe ich quasi beides drin. Ist das schon wieder zu kompliziert?
Ja, ich habe es nicht verstanden, aber egal.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich weiß, was du meinst.
Und sie ist Magistra der Philosophie. Also, von daher.
Also keine Ahnung, wenn jetzt mein Reihentitel wäre lustige singende Menschen auf der Bühne, dann würde ich nicht nur das als Untertitel nehmen, sondern ein lustige singende Menschen auf der Bühne Musikdrama. Dann habe ich meinen wunderbar klingenden Titel und das Keyword Musikdrama. Ist das sinnvoll?
Ist schon besser. Ich würde aber noch ein bisschen mehr in die Emotions gehen. Ich würde sagen, ein mitreißendes Musikdrama.
Also man muss auch sagen, im deutschsprachigen Raum kommen mir diese Untertitel gar nicht so oft vor. Ich glaube, da haben viele auch Angst davor.
Ja, ich habe im Moment habe ich das tatsächlich genutzt, aber ich denke mir dann, wenn ich die Reihe ja irgendwie benenne, dann muss das doch klar als Titel erkennbar sein. Da hakt es gerade bei mir.
Nee, das, wie gesagt, das macht Amazon. Also ich habe jetzt bewusst in meinen Krimis, ich habe immer jetzt einen Untertitel, der das Cozy Crime da reinschreibt oder Cozy Krimi. Mhm. Ne? Und damit ich dieses Genre, dieses Keyword damit drin habe.
Also im Moment habe ich da stehen Rock in Peace als Titel und dann steht da ein Musikdrama über Freundschaft, Verlust und den Weg zurück ins Leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die besten Keywords sind, aber das habe ich schon so nach Inhalt genutzt. Aber wenn ich da jetzt einen Reihentitel reinsetzen will, das hebt sich doch gegenseitig auf. Irgendwie.
Du setzt denselben Untertitel, kannst du bei Band 2 genauso reinsetzen.
Und wo tue ich dann den Titel der Reihe hin?
Der kommt automatisch in Klammer dahinter.
Automatisch.
Ach so.
Also das hat jetzt gar nichts mit dem Untertitel zu tun. Der Reihentitel steht dann in Klammern noch und dann steht eine 1 oder eine 2 dort.
Ach so, okay, gut. Genau. Dann haben wir das Problem ja gelöst.
So, jetzt kommen wir nochmal zu den...
Ja.
Jetzt schon mal gelernt, du hast jetzt dann 2024, hast du erst ein Jahr recherchiert, bis irgendwann zum Schluss gekommen, Weihnachten mag ich, Romance passt, Christmas Romance ist, wie du das so schön sagst, untersurft. Ich muss da mal ein Untervögel denken, Entschuldigung.
Ja.
Overworked und underworked.
Ohne Spice.
Ja. Ist untersurft, also fange ich bestenfalls Weihnachten 2024, da bin ich eh in Weihnachtsstimmung, fange ich an, Weihnachtsromans zu schreiben. Finde ich absolut genial, super. Wobei, was mich ja immer abhält, ist, ein Buch zu schreiben und zu wissen, dann kommt erst in einem Jahr raus, das macht mich wahnsinnig.
Ja, das habe ich schon aus euren früheren Podcasts rausgehört. Aber trotzdem ist halt schon so, hatten wir ja schon gesagt, ne? Also wenn du eine Reihe planst und du bist ja auch gerade in dem, da jetzt drin, ne, eine neue Reihe zu planen, aber es ist echt so, mit einer neuen Reihe rauszugehen und nicht zumindest die ersten 2, besser 3 oder 4 Teile davon zu haben, ist halt echt eigentlich blöd. Also, weil die, ich meine, ich gehe jetzt immer von Amazon aus, weil ich bin bei Amazon exklusiv, also ich bin noch nicht wide gegangen mit dem Ganzen. Das wäre ein nächster Step, wie man halt irgendwie vielleicht noch Reichweite generieren kann. Mache ich jetzt gerade aber nicht, weil KU mich noch sehr gut bedient, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Dass man mehrere Teile da direkt hintereinander.
Genau. Also, das ist halt, du bedienst ja auf Amazon schon ein Klientel, das ein bisschen anders tickt als jetzt im stationären Buchhandel auf jeden Fall. Und auch bei Tolino, wenn man den Aussagen so glaubt, da habe ich jetzt die Erfahrung nicht. Aber das sind die Leute, die binge-readen. Ja? Also, die KU-Leser, die wollen. Die wollen, wenn sie Teil 1 gelesen haben, die wollen sofort einen Teil 2. Und wenn die wissen, da kommt noch ein Teil 3 nach, dann wollen sie das auch lieber gestern als heute auf dem Kindle geladen haben und durchlesen. Und da darf man denen, also die, wenn man das halt füttern kann, sage ich jetzt mal, füttern klingt so, klingt jetzt nicht so nett, wenn man das bedienen kann, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn man die Leute ein halbes Jahr oder ein Jahr warten lässt. Absolut, weil das sind wir in unserer Gesellschaft einfach nicht mehr gewohnt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke das bei mir. Wenn ich bei Netflix eine Serie anfange, dann binge ich die durch. Und wenn dann bei Bridgerton die nächsten Folgen erst in 3 Wochen rauskommen, dann bin ich schon mal Ich finde schon wichtig, wenn man eine Reihe macht und ankündigt, dass die Leute dann auch wissen, wann das nächste Buch rauskommt. Und es ist auch ganz wichtig, und das hat auch ja die Anna Kupka im Podcast neulich bei euch gesagt, also immer hinten im Buch den Link zum nächsten Buch rein und die Leseprobe zum nächsten Buch rein. Mhm. Und wenn es schon ein paar Bücher gibt, also ich habe das bei allen meinen Büchern, ist es drin, da sind alle anderen Bücher hinten drinnen. Super. Und vom nächsten Buch kommt die Leseprobe. Das sind ein bis zwei Kapitel, nicht zu lang, weil je länger das alles ist, was hinten noch nach der eigentlichen Geschichte kommt, lesen die Leute vielleicht nicht mehr so. Und dann könnte das Amazon als Abbruch werten, also wenn es zu lang ist hinten raus, ne? Und wir wollen keine hohe Abbruchrate, weil das für den All-Star-Bonus nicht gut ist. Mhm. Also das wird da mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mit reingerechnet.
Okay.
Deswegen halt nicht zu viel, aber so ein Häppchen, ne? So dass die Leute gleich in der nächsten Geschichte drin sind und wenn die noch nicht rausgekommen ist, dann zumindest der Link zum Vorbestellen. Also ich habe ja auch jetzt den nächsten Teil, der rauskommt, das ist dann der Band 5, der kommt auch wieder im September raus und habe ich jetzt überall als Vorbestellung drin. Also das sind jetzt knapp 1000 Vorbestellungen, die ich bis jetzt schon habe.
Wow.
Und die werden dann wahrscheinlich einen schönen Push geben, wenn das Teil live geht.
Wow, 1000 Vorbestellungen. Mein Gott, ich hatte bei dem letzten Buch 49. Naja, super. So, aber du hast ja jetzt auch von so, wir müssen auch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast ja auch schon relativ lang. Was hast du denn noch recherchiert? Also du hast recherchiert, welches Genre, du hast recherchiert, wie das Cover auszusehen hat. Hast du auch nach inhaltlichen Sachen recherchiert? Ja. Gibt es Figuren, Konstellationen, die sein müssen?
Tropes.
Stichwort Tropes zum Beispiel, ja. Ja, das ist auch ein Stichwort. Was ich aber auch gemacht habe, war, ich habe mir, wie gesagt, Konkurrenztitel unter Anführungszeichen rausgesucht, ne? Also Leute, die da schon erfolgreich drin sind, die da schon erfolgreich veröffentlicht haben und ich habe die halt sehr genau unter die Lupe genommen, unter anderem auch die Rezensionen. Also du liest dir die Rezensionen durch und du guckst dann genau, was gefällt den Leuten und was vermissen sie vielleicht in dem Buch noch? Oder was hat ihnen vielleicht nicht ganz so gut gefallen? Also das sind die 3-Sterne-Rezensionen, wenn sie es gibt, also Rezensionen nehmen ja immer mehr ab, ne? Also es gibt ja immer mehr Leute, die nur noch Sternchen klicken. Aber das ist manchmal schon eine Goldgrube, um zu gucken, in welche Richtung soll es denn am besten gehen für die
was
Leser.
Was hat gefehlt, ja.
Was hat gefehlt, genau. Was hat denen noch gefehlt? Was könnte man denn noch besser machen? Auch bei diesen Büchern, die sich schon gut verkauft haben. Oder die viele Leser haben.
Ja, ja.
Und gibt es da Sachen, die du konkret entdeckt hast und die du dann umgesetzt hast?
Ja, doch. Also da gab es schon ein paar so Hinweise. Gab jetzt auch zum Beispiel Hinweise zur Länge des Buchs. Also das ist jetzt auch wieder so ein, da könnte man auch wieder abendfüllend drüber reden, wie lang so ein Buch jetzt bestenfalls ist.
Ja.
Weil ich ja zum Beispiel auch glaube, weil wir vorher gerade mit diesem Binge-Watching und so das hatten, ich glaube, zu lange, also zu viele Seiten ist auch nicht gut. Zu wenig Seiten ist nicht gut für KU, wenn du in KU bist. Zu viele Seiten ist aber auch nicht gut, weil die Leute das am liebsten, also in diesem leichten Genre, in dem ich schreibe, ne, die Leute wollen das halt so wegsnacken. So am Abend noch, die lesen nicht 1-2 Kapitel, die lesen pro Tag am liebsten ein ganzes Buch oder zumindest ein halbes. Ja, und dann haben sie das durch und dann haben sie irgendwie das Gefühl, dass sie haben wollten im besten Fall und gehen dann mit einer guten Leseerfahrung raus.
Was ist denn dann die richtige Länge, also aus deiner Sicht? Also, auf welche Länge hast du dich denn so eingeschossen?
Ja, also wie gesagt, bei den Testballon-Büchern, die jetzt auch im Romance-Bereich waren es tatsächlich ganz kurz, also 100, da waren wir bei so 130 bis 170 Seiten. Okay. Also diese,
was ist das,
ich muss dazu sagen, ich habe keine Prints, ne? Also ich kann es immer nur nach den Seiten, die KU da berechnet.
Und
also
weißt du nicht, wie viele Wörter du geschrieben hast?
Doch, das weiß ich schon, das kann ich dir schon sagen. Also es sind 30.000 ungefähr.
Oh, 30.000, okay.
Also 25.000 bis 30.000 waren die kurzen. Das war aber ein bisschen zu kurz, weil du tatsächlich für KU einige brauchst, die das lesen, damit du auf eine schöne Anzahl und einen schönen Bonus kommst. Aber das Gute an den kurzen Büchern ist halt auch, die Abbruchrate ist niedriger.
Weil
die Leute halt dann irgendwie sagen, wenn ich bei Seite 70 bin und ich weiß es nicht so genau, ein anderes Buch würde ich vielleicht weglegen, wenn dann noch 200 Seiten folgen. Aber wenn es nur noch 60 Seiten sind, ja, dann lese ich die halt noch mit, ne?
Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass gerade in diesem Saisonalen die kürzeren Sachen natürlich interessant sind, weil man nicht so eine lange Zeitspanne hat, in der man diese Stimmung auch haben will dann vielleicht.
Ja, das ist auch möglich, dass das ein Grund ist. Also ich habe jetzt so, bei mir ist so der Sweet Spot jetzt momentan bei der Christmas Romance, sind so 230 bis 250 Seiten, beziehungsweise das sind jetzt so, ja, wie viel waren es, 45 bis 50.000 Wörter circa.
Genau. Das ist ja etwa also so eine Krimi-Stärke. Ich bin so bei 50.000.
Da kriege ich halt auch die Beats schnell gut unter. Also ich schreibe nach dem Save the Cat. Ich halte mich da relativ rigoros dran. Und da muss ich sagen, alles, was drunter ist, da wird es auch mit diesen Beats ein bisschen schwierig, dass man die dann alle tatsächlich noch irgendwie unterkriegt. Aber so mit 50.000 Wörtern ungefähr, die man so anpeilt, kriegt man das alles gut unter, ohne dass jetzt da irgendwas gehetzt ist oder vom Pacing nicht funktioniert oder so.
Aber jetzt muss ich direkt mal nochmal nachfragen, wo kriegst du denn die Abbruchrate mit?
Die kriege ich ja nicht mit, aber Amazon kriegt die mit.
Ja, ja, gut. Ja. Das heißt, woher weißt du, ob die Abbruchrate gut oder schlecht ist?
Weiß ich tatsächlich nicht, aber es ist meine Theorie dahinter, dass Leute halt sagen, das Buch breche ich jetzt nicht ab, weil mir fehlen nur noch 20 Seiten. Ne?
Ja, ja, macht Sinn, ja, ja.
Genau. Also das sind ja leider Daten, die wir nicht kriegen von Amazon.
Ja, deswegen frag ich nach, weil du da so, deswegen, ne, deswegen die Frage. Vielleicht weiß die Christina ja was ich nicht weiß. Gut, und dann gibt es sicherlich ein paar Dinge, die du weißt, die ich nicht weiß. Zum Beispiel, ich war ja noch nie in der Größenordnung für den Alster-Bonus. Ab wann kriegt man den eigentlich?
Ja, der Alster-Bonus, das ist so, das ist tatsächlich das geheime Süppchen, das Amazon kommt. Ja. Ne? Aber ich bin dem jetzt, du weißt ja sicher, dass der Matthias Matting dazu schon ziemlich viel geforscht hat.
Ja, ja,
ne?
Also der hat alles
mit
erforscht.
Umfragen unter ich weiß nicht wie vielen Autoren und die ihm dann die Zahlen auch gegeben haben und so. Ich habe jetzt tatsächlich meine Daten von den Alster-Boni alle Claude gegeben. Also ich bin ein Fan von
Alster-Boni. Du hast Alster-Boni bekommen, okay. Ja.
Also jedes der Bücher hat bis jetzt in jedem Monat einen Alster-Bonus gekriegt.
Oh, wow, gut.
Wow.
Aber
wie viel sitzt dann so?
Der Alster-Bonus macht bei mir insgesamt ca. 20% des Gesamtumsatzes aus.
Ja, aber ich meine jetzt, wie viele Seiten mussten dann bei dir da gelesen werden?
Das kannst du eben nicht genau sagen.
Das ist ja auch abhängig von, was wird sonst noch gelesen in dem Monat.
Es ist abhängig von mehreren, da gibt es schon mehr. Es ist mehr als die Seitenanzahl, die für einen Alster-Bonus zählt. Also nur mal so ein Beispiel. Ne? Band 1 hat bei mir sogar im ersten Monat einen Alster-Bonus gekriegt, obwohl das nur, ich glaube, das waren nur um die 150.000 gelesene Seiten.
Nur.
Naja.
Oh Gott, Christina, wir sind völlig anders.
Naja, also, und da war auch niedrig. Also, was.
Ja, okay.
Was wäre jetzt mal grundsätzlich. Nee, das sollte jetzt kein Mi-Mi-Mi sein. Nee, gar nicht. Aber guck mal, warum ich mich ja auch heute hier reinsetze zu euch und im Podcast über diese ganzen Dinge rede, ist ja nicht, ich möchte angeben, sondern ich möchte euch ja zeigen, wenn ich das schaffe, ja, dann müsst ihr das ja dreimal schaffen. Nee, ganz ehrlich, das war halt bei mir auch oft so das Ding, ne? Anstatt neidisch zu sein auf Kolleginnen, die erfolgreicher sind als ich, habe ich mir immer gedacht, boah, voll cool, die hat es jetzt geschafft, irgendwas, was ich halt auch wollte, mal ein Alster-Bonus oder so. Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt ein nachvollziehbarer Grund, warum, wenn sie das schafft, warum soll es denn für mich nicht möglich sein?
Na ja, natürlich.
Ja, und das Interessante ist ja durchaus eben, dass du es mit einem geschlossenen Pseudonym gemacht hast, dass man jetzt nicht anfängt zu spekulieren, ja gut, guck dir die Christina an, die passt halt auch total zu der Zielgruppe, sympathische, hübsche, junge Frau. Ne? Also das fällt ja alles raus in dem Moment und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend.
Ja, ist die Strategie, was natürlich dann schon für einen Menschen wie mich, die sich eigentlich bisher mal sehr strategisch gedacht hat, zeigt, okay, irgendwie stimmt da was nicht. Nein, aber, und um das mal zu sagen, Neid ist immer noch die größte Form der Bewunderung. Also von daher macht er da mal keinen Kopf. So,
Neid ist ja nicht Missgunst.
Genau. Nee. Wobei ich jetzt ja auch schon, wir machen jetzt seit 305 Folgen, haben wir die tollsten Gesprächspartner ever und sind beide noch nicht reich und berühmt.
Na Vera, du bist also doch auf dem besten Wege.
Und also das wirft dann schon Fragen auf, würde ich sagen. Aber egal. Nein. Deswegen sind wir ja gerade, also gut. Also,
aber um jetzt nochmal zum Ulcerbonus zurückzukommen, weil ich das noch kurz ausführen wollte.
Sehr gerne.
Also es ist nicht nur die Seitenzahl, die da reinspielt, das sind andere Parameter auch. Und zwar ist zum einen das Ranking, also dass einen Ausschlag gibt, also wie hoch rankt das Ganze. Das heißt, es zählen schon auch die Verkäufe mit rein. Mhm. Das andere ist die Post-Reader-Engagement. Also was machen die Leute, nachdem sie mit dem Buch fertig sind? Oder lesen sie es überhaupt fertig? Mhm. Klicken die dann eine Bewertung an? Klicken die gleich aufs nächste Buch und kaufen das? Also das sind alles so Dinge, das sind ganz viele Daten, auf die wir auch überhaupt keinen Einfluss haben. Es ist die Konkurrenz in dem Monat. Aber was ich halt jetzt auch rausgelesen habe aus meinen Daten ist, Band 1 kriegt die höchste Quote beim Bonus. Also das, wenn du dir das runterbrichst, wie viel du, also du kriegst ja einen gewissen Betrag dann als Bonus und du kannst dann einsehen, für welches Buch welcher Bonus ausbezahlt wurde. Und ich glaube, das war jetzt im Januar, was ziemlich, also deutlich, also hat Band 1, obwohl es weniger gelesene Seiten hatte als alle anderen Bücher, hatte es den zweithöchsten, die zweithöchste Quote pro 1000 gelesener Seiten.
Okay, spannend.
Und das heißt, es sind nicht nur die gelesenen Seiten, die da zählen. Also da zählen ganz viele andere Dinge auch.
Wahrscheinlich ist auch schon das, was wir auch im Vorgespräch, das hast du nicht mitbekommen, diskutiert haben, weil ich gerade so, wie gesagt, die Erfahrung mache, zu sehen, den Verkauf eines ersten Teils nicht nur als losgelöst zu sehen, sondern auch, was hat das für einen Effekt, wie viel aufkaufen dann die weiteren Bücher der Reihe. Das heißt, der Verkauf eines des ersten Teils hat für mich einen ganz höheren Wert. Und ich gehe mal davon aus, dass die das da auch mitberechnen. Aber trotzdem, man braucht schon auch eine gewisse Zahl von Verkäufen und gelesenen Seiten. Und da bin ich dann, wenn ich das sehe, dann doch noch ein Stückchen von weg. Aber wer weiß, jetzt um mal
aber
frei.
Aber du kommst dahin, weil du setzt ja jetzt alle Tipps, die du jetzt auch gekriegt hast in letzter Zeit, setzt du ja rigoros um. Und hast ja jetzt auch die 99-Cent-Aktion für deinen ersten Band, die ich auch nur unterstreichen kann. Also auch das, Preisstrategie ist da einfach was ganz Wichtiges.
Ja.
Und da musst du es halt noch unter die Leute bringen, dass das jetzt 99 Cent kostet.
Genau, das mache ich jetzt gerade mit Facebook, Instagram-Ads. Und das scheint wirklich jetzt gut anzulaufen.
Ich gebe dir, geb dir da jetzt noch einen gratis Insider-Tipp dazu.
Oh, super, jetzt.
Ich habe ja gesagt, ich hatte kein Budget für Werbung. Das stimmt nicht ganz. Ich habe mir einen Euro gegönnt.
Okay.
Und zwar gibt's den kennt ihr auch sicher, den Kind of Book Newsletter.
Ja.
Ja, habe ich schon gehört.
Der ist ja rein für Amazon-Bücher, also Bücher, die es auf Amazon gibt oder in KU gibt. Wenn du da eine Preisaktion hast, dann kannst du dein Buch in diesen Newsletter für 1 Euro reinsetzen.
Okay.
Oh, okay.
Und das ist was, wo ich sage, ja, das gönne ich mir mal. Also das habe ich auch gemacht. Und der hat auch, das hat ganz gut gezogen. Also ich mache ja das nicht zum Release Day, sondern ich mache das dann immer ein paar Tage verzögert, damit gewisse Dinge dann auch schon eingestellt sind, weil so Sachen wie Ranking und sowas kommt ja erst ein paar Tage nach dem Release und dann bist du erst dann in den Kategorien so richtig drin. Und dann mache ich immer den Kind of Book Newsletter, weil der halt genau die Lesergruppe erreicht, die ich erreichen möchte.
Aber du machst das dann nicht nur für den ersten, du machst das dann wirklich für jeden dann?
Ja, genau.
Ah, okay.
Also wenn der nächste rauskommt, dann auch für den nächsten. Kannst du auch ganz praktisch vorplanen, also wenn du weißt, mein Buch kommt dann und dann raus, kannst du diese Kampagne auch vorplanen. Aber wie gesagt, also das ist 1 Euro oder 1,20 Euro, wenn man es jetzt genau nimmt mit Mehrwertsteuer. Ja, aber das ist was, das kann man sich gönnen.
Das kann man sich mal gönnen, ja, da hast du recht.
Da macht man jetzt auch nicht viel falsch. Genau.
Aber apropos Preise, wie ist denn da deine Strategie? Also wo liegst du preislich? Machst du regelmäßig Aktionen oder wie stellst du dich da auf?
Nee, ich habe immer, also ich bin mit 99 Cent reingegangen, weil dir als No-Name auch fast nichts anderes übrig bleibt. Da müssen wir jetzt einfach mal ganz, ich weiß schon, dass da auch immer die Diskussion vorherrscht, ja, wenn ihr eure Bücher irgendwie verramscht, das macht die ganze Preispolitik kaputt und so. Aber du hast halt tatsächlich nicht so viel, du hast ja keinen Social Proof, also du hast ja keine Leserschaft, die schon weiß, ach, die Bücher von Autorin XY, die sind super, da gebe ich gern 3,99 für aus, ne? Das heißt, ich war die ganze Vorbestellung über auf 99 Cent, war ja auch Off-Season, ne? Also wenn das im Sommer, kauft es auch selten jemand zum vollen Preis und war dann, also ich hatte dann die erste Preiserhöhung bei Teil 1 war, sobald ich in den Top 100 war. Also ich bin in die Top 100 gekommen und dachte mir so, super Christina, das hast du jetzt erreicht, da kannst du jetzt auf die Schulter klopfen, mehr wolltest du auch gar nicht, jetzt kannst du mit dem Preis raufgehen. Und dann habe ich den Preis auf 3,99 erhöht und habe dann aber gemerkt, dass sobald du einmal die Sichtbarkeit in den Top 100 hast, ist es den Leuten relativ egal, ob da 99 Cent steht oder 3,99. Du hast von vornherein ein bisschen einen Hebel, weil sehr viele KU-Leser dann auf das Buch aufmerksam werden. Das heißt, die KU-Seiten steigen und das gibt dem Ranking dann nochmal so ein bisschen einen Push, wenn du Glück hast. Und ja, also wie gesagt, es hat dem Ranking keinen Abbruch getan. Also das Ding ist noch weiter raufgegangen sogar.
Wow.
Aber ich habe immer die Vorbestellung auf 99 Cent. Also es war auch bei Band 2 und bei Band 3, die hatte ich für 99 Cent in der Vorbestellung. Und dann auch nochmal, aber da bin ich jetzt gerade noch so, also da muss Claude meine Daten auch nochmal genauestens auswerten. Also beim ersten Teil war ich wirklich lang auf 99 Cent. Also bis das dann, hat ja auch lange gedauert, bis das in den Top 100 war. Das war nämlich erst nach einem Monat circa, ist das erst wo ich dann eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Und bei Band 2 waren es, glaube ich, 3 Wochen, und ich habe es jetzt immer so ein bisschen verkürzt. Band 3 war dann nur noch 2 Wochen nach Release, nach 99 Cent und dann Vollpreis. Und beim vierten Band war ich tatsächlich nach einer Woche schon so, der ist aber auch relativ knapp erschienen zum
Weihnachten.
Zum Peak, also wo ich den Peak erreicht habe. Also ja, Band 4 ist irgendwie sowieso so eine Ausnahme. Der war am dritten Tag auf Platz 49.
Wow.
Weil der einfach innerhalb von 10 Tagen 200 Vorbestellungen generiert hat.
Ach Gott, ja.
Und dann hatte ich dann noch das Glück, dass ich am Release-Tag war ich bei der Schnulze der Woche nominiert. Schnulze der Woche ist auch so ein Geheimtipp, so ein bisschen, ne? Weil das kostet nichts. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist Romance, ist das, die nominieren halt wöchentlich da 5 Romance.
Ich glaube, da war ich mal mit meinem ersten Buch drin.
Genau. Und die bespielen halt vor allem Facebook und Instagram. Und ich habe gar kein Social Media für dieses Pseudonym. Also erreiche ich da nochmal Leute, die ich sonst nicht erreiche. Und da hat mir die Schnulze der Woche hat mir da schon sehr geholfen. Und das hat auch nochmal einen Hebel gemacht für den Einstieg. Aber wie gesagt, also beim vierten Band war ich dann, glaube ich, eine Woche auf 99 Cent und dachte mir so, alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Und ja. Aber wie gesagt, ich verstehe die Diskussion dahinter, dass man sagt, verramscht die Bücher nicht und die Preispolitik macht alles. Also ja, man wird so gezwungen dazu, diese Angebote zu machen. Aber
ja, ich verstehe beide Seiten total.
Naja, klar. Habe ich da auch schwer mit getan. Also ich kann jetzt noch die Argumentation auch von der Anna Kupke halt wirklich auch jetzt verstehen und jetzt mittlerweile auch nachvollziehen, um Leute halt für so eine Reihe anzufüttern. Ja, macht es Sinn, weil ich, wie gesagt, in einer hohen Quote davon ausgehe, dass sie die nächsten Reihen kaufen. Und es sieht jetzt den ersten 10 Tagen tatsächlich auch so aus.
Und so, du musst dann kann ja auch den Lifetime Value dann immer beachten. Ne? Also du hast ja, der Leser, der dranbleibt, der bringt dir ja mehr Geld.
Ja, genau.
Oder, das ist jetzt wirtschaftlich betrachtet.
Ja,
logisch. Logisch.
Und da muss man halt sagen, ja, es ist ja auch so ein gutes Recht, finde ich, von den Lesern, dass die da mal reinlesen können für einen günstigeren Preis und dann gucken können, ist das überhaupt was für mich?
Mhm.
Und Ja.
Mhm.
Aber jetzt nochmal, du hast gar keine Amazon Ads geschaltet. Nee. Also du hast wirklich nur auf Metadaten, Cover, Genre und so weiter geachtet.
Ja, war alles organisch. Also Amazon Ads, da sträube ich mich immer so dagegen. Erstens finde ich, es ist ein wahnsinniger Aufwand. Ich meine, sicher, man kann es machen. Andererseits grassiert die Urban Legend ja auch so rum, wenn du einmal Ads geschaltet hast, kommst du nie wieder ohne Ads auf irgendeinen grünen Zweig. Da bin ich abergläubisch und ich weiß nicht was. Also Ads, ich halte mir Ads im Hinterkopf, weil ich mir denke, okay, wenn es jetzt in der nächsten Saison nicht ganz so funktioniert, wie ich es gern hätte, kann ich immer noch Ads schalten. Mhm. Aber jetzt für das Experiment eben auch, ich wollte ja gucken, wie weit kommst du ohne Ads und ohne sowas. Also das, drum ist es, war das außen vor, aber es ist eine Option, die man immer noch fahren kann, wenn man sagt, ja, man möchte jetzt noch ein bisschen höher, weiter skalieren.
Ja. Und wie ist jetzt dein Plan? Willst du das Pseudonym irgendwann öffnen, damit du da noch ein bisschen personalisierte Reichweite sozusagen kriegst? Oder machst du jetzt so weiter? Machst du jetzt 1000 verschiedene geschlossene Pseudonyme und wirst ganz reich und berühmt?
Nee, unter falschem Namen, das ist meine Horrorvorstellung. Ja, okay.
Nee, das auch nicht. Also mich stört es nicht. Und ich habe mich ganz, ganz bewusst fürs geschlossene Pseudonym entschieden, weil ich hatte so ein halb geöffnetes Pseudonym mit meinem ersten Buch und das hat mir nicht so ganz behagt.
Okay.
Also vielleicht die Vorgeschichte auch. Ich war ja früher mal Lehrerin in der Schule und dann schreibst du Romance und das war zwar clean Romance, also cleaner geht's eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, Spice liegt mir jetzt weder beim Schreiben noch beim Lesen sehr. Aber dann hast du halt immer die Angst im Nacken irgendwie, irgendjemand kommt da drauf, du schreibst es und was denken die, du unterrichtest Deutsch und dann schreibst du da leichte Lektüre. Du müsstest, wenn es jetzt was Nobelpreisverdächtiges gewesen wäre, weißt du, wo du sagst irgendwie, der nächste Buchpreis ist mein und so. Ja, wieder was ganz anderes. Aber drum hatte ich mit diesem, also ja, es war eh schon ein offenes Pseudonym eigentlich, da hatte ich nicht so die besten Erfahrungen mit.
Mhm.
Und dann muss man halt auch sagen, jetzt bist du in einer etwas exponierten Position, wenn du halt auch beim Self-Publisher-Verband irgendwie arbeitest, ne? Dass dann halt viele sagen, ja, schau mal, was die eigentlich so weiß und was die eigentlich so kann. Ja. Und Dings.
Oder die hat meine Wünsche nicht erfüllt, jetzt kriegt sie einen Stern.
Ja.
Naja, also das ist tatsächlich auch was mich schon sehr befreit hat, auch wenn ich jetzt eine negative Rezension kriege oder eine Ein-Sterne-Bewertung.
Es hat nichts mit dir zu tun.
Es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Mir hat halt wirklich das Buch nicht gefallen. Ja. Also diesen Abstand, diese Distanz musst du erst mal hinkriegen, wenn du vielleicht im Hinterkopf hast, ach, die Kollegen und ich weiß nicht, es ist die Self-Publisher-Bubble ist eine schöne Bubble und ist reich an Kontakten, die ich nicht missen möchte. Aber es gibt halt auch immer wieder Leute, die ja einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Und dann denkst du, ist das jetzt wirklich ernst zu nehmen? Oder wollte mir da jetzt jemand einfach mal ans Bein pinkeln oder sonst irgendwas? Ne? Und das befreit dann schon. Und vor allem auch, ich muss niemandem was beweisen damit, weil keiner weiß, dass ich das bin oder wer ich bin. Also für mich hat's den Druck irgendwie auch rausgenommen, so was beweisen zu müssen oder keine Ahnung. Oder,
absolut, ja.
Oder den Kopf in den Sand stecken zu müssen, hätte ja auch nicht funktionieren können.
Ja, klar.
Was wären dann gewesen, hätten sie alle gesagt, ha, sie, ne? Mhm. Also.
Na, ja, das ist schon alles so richtig. Ja, liebe Christina, also sehr, sehr, sehr interessante Einblicke, ja, die mich nochmal bestärken und jetzt habe ich Ziele. Ich will jetzt auch mal diesen Bonus kriegen. Und,
Du kriegst den auch. Vertrau mir da mal.
Ja, ich vertraue dir. Ich vertraue dir jetzt sowas von. So, aber so ganz den Druck können wir noch nicht loslassen, weil jetzt gibt es doch die total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara.
Jawohl. Christina, welches Buch hat dich als Leserin denn zuletzt im allerbesten Sinne überrascht?
Da musste ich nachdenken, weil mir die Anna Kupka meine Antwort leider geklaut hat.
Was war das?
Das war die Mitternachtsbibliothek.
Ah, ja,
kann ich jetzt nicht nochmal, aber das war so ein Buch. Aber was mich auch total überrascht hat im positiven Sinn, war Das unsichtbare Leben der Adila Ruh von V.E. Schwab.
Was?
Und das ist so ein, ist eine, ist es Urban Fantasy, ich weiß nicht, historische Fantasy, glaube ich, so kann man es einordnen. Da geht es um eine Frau im 18. Jahrhundert in Frankreich, die einen Deal mit dem Teufel, glaube ich, abschließt, dass sie nicht stirbt, aber dass sie nicht erinnert wird. Also sie wird vergessen. Ne? Mhm. Sobald die Leute sie nicht mehr sehen, haben sie sie vergessen.
Okay.
Und die lebt dann eben 300 Jahre lang und ist die Muse von allen möglichen Künstlern und
okay.
so. Aber keiner kann sich mehr erinnern, ja, wer war denn eigentlich die Frau, die da gemalt wurde? Oder dreht sich um, ne? Die haben eine Liebesnacht miteinander verbracht und der weiß nicht mehr, was machst du denn da und so. Also, und
sehr
nach 300
einsam.
Jahren, ja, total. Und nach 300 Jahren in einem Antiquariat in New York, glaube ich, war es, trifft sie dann auf jemanden, der sich plötzlich an sie erinnert.
Okay.
Und mir ist das Buch deswegen so voll positiv in Erinnerung geblieben, weil das Ende so total bittersüß ist. Also ich möchte jetzt nicht spoilern,
nein,
weil vielleicht mag es dann noch jemand lesen, aber das ist einfach ein Buch, das hinterlässt dich mit so einem Gefühl. Also
yeah.
mit einem Gefühl yeah. von, es war jetzt schön, aber irgendwie auch traurig und ja.
Und er klingt sehr außergewöhnlich.
Ja, klingt wirklich.
Genau.
Ja, die zweite Frage habe ich gerade vergessen. Lass mich nachdenken. Was war das denn noch? Achso, ja, genau. Die zweite Frage, was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Das ist eine total philosophische Frage und wir wollen es ja keep
it light.
Du bist
ja Philosophin, ne? Haben wir gelernt, also passt doch.
Ja, ich glaube, ich bin ein totaler Fan davon, aus Fehlern zu lernen und Fehler nicht nochmal zu machen. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist und was man oft übersieht, ist, dass auch irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, an dem man sich seine eigenen Fehler verzeihen muss.
Ja.
Und einfach auch mal sagen muss, ich wusste es damals nicht besser. Ich habe da mein Bestes versucht, ob es jetzt bei einem Buchrelease ist oder sonst irgendwas. Das ist ja auf viele Ebenen im Leben anwendbar. Mhm. Und ich verzeihe mir das jetzt auch einfach mal und ich kann es eh nicht mehr ändern.
Mhm.
Also ich bin ja gern so ein Typ, der ganz lang noch über Fehler nachdenken kann.
Oh ja.
Ich kann mir da noch einen Kopf drüber machen, Wochen später. Aber irgendwann muss man halt einfach auch mal sagen, es ist Zeit, jetzt loszulassen. Das bringt jetzt auch niemanden mehr weiter, wenn man sich weiter Schuldgefühle macht oder sowas. Aber ich finde es auch relativ schwer. Also ich finde es nach wie vor auch immer schwer, so einfach mal zu sagen, ja, du wusstest es halt nicht besser.
Mhm.
Oder du hast halt das Beste gemeint, aber das Gegenteil erreicht. Keine Ahnung.
Ja.
Jawohl. Und zum Schluss, welchen Satz sollten sich deiner Meinung nach alle AutorInnen über den Schreibtisch schreiben?
Es gibt ein schönes Zitat von Salvador Dalí, kennen bestimmt auch viele. Der soll der einst gesagt haben, have no fear of perfection, you'll never reach it.
Sehr
also,
gut.
Also übersetzt so in etwa, ne, keine Angst vor der Perfektion, die wirst du ohnehin nie erreichen.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man, ne, wenn man ein Buch schreibt, irgendwann ist mit Überarbeiten genug.
Mhm.
Irgendwann muss man auch mal loslassen können und sagen können, ja, das ist jetzt so gut.
Mhm.
Und es sollte mir in 2 Jahren noch mal was einfallen, was ich da ausbessere oder noch einen Tippfehler auffallen oder so. Dann kann ich das ja noch ändern.
Ja,
also,
ja.
Hast du gehört, Tamara, ne? So. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Christina, dass du heute Zeit für uns hast, am Ostermontag, dass die Inspiration, um das Wort mal zu nehmen, passt perfekt zu diesem Feiertag und ich will jetzt keinen Bezug zum Heiligen Geist nehmen, das wäre etwas übertrieben, aber
das wäre der falsche Feiertag.
Ja, der falsche Feiertag. Ja, aber ist nah dran. So, egal, jetzt habe ich mich genug im Kopf und Kragen geredet. Vielen Dank, dass du da warst und an euch da draußen. Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr viel mitnehmt. Das gibt uns gerne mal euer Feedback, was ihr vielleicht umgesetzt habt, wie eure Erfahrungen sind. Vielleicht habt ihr auch ganz andere gemacht. Da freuen wir uns immer sehr darauf. Ansonsten folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Abonniert unser Bubble Bulletin und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Danke, Christina. Ciao.
Danke euch. Tschüss.